Hast du dir schon einmal gewünscht, im Schlaraffenland zu leben? Vielleicht kennt ihr das Schlaraffenland. Es kommt in unterschiedlichen Märchen vor. Ein Land, wo die Tiere schon gebraten und essbereit umherlaufen. Wo die Flüsse aus Milch und Wein fließen. Wo die Häuser und Zäune aus Kuchen und Bratwürstchen bestehen. Alles ist schon fertig zubereitet. Es muss nichts mehr gemacht werden. Man kann einfach herumliegen und das Essen fliegt einem in den Mund. Die bekanntesten Erzählungen des Schlaraffenlandes, die kommen aus dem späten Mittelalter. Aber ähnliche Vorstellungen und Geschichten finden wir schon sogar bei den Griechen vor 2500 Jahren. Und auch in einigen anderen Kulturen. Diese Vorstellung, da gibt es ein Land, wo ein Überfluss ist und wo man für Luxus und Speise und alle Annehmlichkeiten nicht arbeiten muss. Ist das deine Vorstellung vom Paradies? Ein Schlaraffenland. Ist das ein Ort, wo du gerne leben möchtest? Wo es keine Arbeit mehr gibt? Keine Tätigkeit? Nun, anders als beim Paradies gibt es das Schlaraffenland nicht. Es ist eine Erfindung von Menschen. Und das Märchen vom Schlaraffenland, es wurde auch nicht aufgeschrieben, damit wir uns nach solch einem Land sehnen sollen. Nein, dieses Märchen, es wurde aufgeschrieben, um uns ein Spiegelbild zu geben, damit wir uns selber prüfen sollen, ob wir sowas wirklich wünschen. Ich zitiere mal ein paar Verse aus dem Schluss des Märchens in der Fassung von Hans Sachs. Es reimt sich, es ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, aber ich hoffe, dass der Sinn rüberkommt. Wer Zucht und Ehrbarkeit hätt lieb, denselben man des Lands vertrieb. Und wer arbeitet mit der Hand, dem verböt man das Schlaraffenland. Wer unnütz ist und nichts lässt lehren, der kommt im Land zu großen Ehren. Und wer der Faulste wird erkannt, derselbe ist König im Land. Wer also lebt, wie ob genannt, der ist gut im Schlaraffenland, in einem anderen aber nicht. Drum ist ein Spiegel dies Gedicht, darin du sehest dein Angesicht. Wir sehen also, hier gibt es eine Moral, hier gibt es einen Hinweis. Dieses Märchen, es soll aufzeigen, wie verkehrt und schlecht solch eine Lebenseinstellung und solch ein Wunsch ist. Wer denkt, Arbeit ist schlecht und Faulenzen ist gut, wer nur von Urlaub zu Urlaub denkt, von Wochenende zu Wochenende, der mag geeignet sein für ein Schlaraffenland, aber nicht für das wirkliche Leben. Ja, auch nicht für den Garten Eden. Nicht einmal für das Paradies, welches Gott geschaffen hat für den Menschen. Selbst als Christen sind wir doch versucht, weltliche und heidnische und ungläubige Ansichten und Wünsche zu übernehmen. Ich lebe nicht, um zu arbeiten. Ich arbeite, um zu leben. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, solch einen bekannten Spruch? Arbeit ist ebenso das notwendige Übel, damit ich das machen kann, mir das leisten kann, was ich eigentlich möchte und was mein Leben eigentlich erfüllt. Ich arbeite jetzt, damit ich in der Rente ein gutes Leben haben kann. Was würdest du machen, wenn du plötzlich viel Geld erben würdest? Irgendein Verwandter stirbt und hinterlässt dir einen großen Reichtum? Läge morgen deine Kündigung auf dem Schreibtisch deines Chefs? Würdest du sagen, ach, prima, ich muss nicht mehr arbeiten. Wie sollen wir als Christen über Arbeit denken und Arbeit verstehen? Wie bei fast allen biblischen Lehren finden wir die Grundlage der Lehre über die Arbeit in 1. Buch Mose. Nach der Schöpfung des Menschen aus Staub des Erdbodens und Atem des Lebens, was ist das erste Thema über den Menschen? Arbeit. Adam erhält einen Auftrag. Vielleicht dachtest du bis heute, dass die Arbeit erst nach dem Sündenfall eingetreten ist. Sozusagen als ein Fluch der Sünde. Nun, ich muss dich enttäuschen. Das Erste, was die Bibel nach der Schöpfung des Menschen erklärt, ist dies. Adam ist ein Arbeiter. Damit fängt die Bibel mit dem Menschen an. Und das sollte uns etwas sagen und lehren. Schlag doch mit mir auf, 1. Mose Kapitel 2. Wir lesen die Verse 4 bis 15. 1. Mose Kapitel 2, Abvers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprosst, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub und Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedulachharz und den Schuhamstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt an dem ganzen Land Kusch. Der Name des dritten Flusses ist Hiddekel, der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Erstens, Gott ist ein Arbeiter. Wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, der Mensch und die Arbeit, dann ist das Erste, was wichtig ist, Gott ist ein Arbeiter. Die Bibel, sie berichtet über den Menschen, dass er ein Arbeiter ist. Aber warum ist das so? Warum ist das Erste, was die Bibel über das Leben von einem Menschen aussagt, die Arbeit? Wäre wahrscheinlich kaum jemandem von uns so gegangen, wenn wir die Bibel geschrieben hätten, dass wir mit der Arbeit begonnen hätten. Nun, die Bibel beschreibt den Menschen als Arbeiter, weil der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde. Und was ist das Erste, was uns die Bibel über Gott offenbart? Dass er tätig ist. Ist es nicht so? Er hat die Welt in 6 Tagen geschaffen und ruhte am 7. Tag. Gott ist ein Arbeiter. Darum soll auch der Mensch arbeiten. Im 4. Gebot über den Sabbat, da gehört die Arbeit dazu. Vielleicht überliest man das manchmal, aber hier heißt es doch, 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. 6 Tage sollst du arbeiten. Wenn wir das verstehen, verstehen wir auch viel besser den Ruhetag. Gott ist ein Arbeiter. Gott heiligte einen Ruhetag, aber Gott ist nicht im Ruhestand. Gott schuf, Gott formte, Gott erhält die ganze Schöpfung in seiner Vorsehung. Gott wirkt bis jetzt. In den meisten antiken und auch einigen heutigen Kulturen war die Gesellschaft so aufgebaut, dass einige wenige an der Spitze sich vergnügen konnten. Mit Kunst und mit Poesie, mit Philosophie und vielen anderen Formen der Unterhaltung. Während die niedrigeren Schichten, vor allem die Sklaven, die ganz notwendige Arbeit verrichten mussten. Und alle in der Gesellschaft wünschten sich, sie könnten mal so weit aufsteigen, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Arbeit galt als Zeichen der Niedrigkeit. Wer mächtig genug ist, wer reich genug ist, wer sozial aufgestiegen ist, der muss möglichst nicht mehr arbeiten. Oder nur noch Tätigkeiten tun, die gar nicht mehr an Arbeit erinnern. Die Griechen und die Römer, sie stellten sich den Götter Olymp entsprechend faul und lustvoll vor. Bei so manchem Scheich sieht man bis heute diese Vorstellung. Bloß nicht den Hinweis geben, dass man irgendeine Arbeit zu tun hätte. Arbeit ist doch etwas Niedriges. Die Bibel, sie lehrt hier radikal anders. Wir werden in der Schrift von Anfang an unausweichlich damit konfrontiert, dass Gott nicht nur ein mächtiger und ein heiliger Gott ist, sondern dass er vor allem ein arbeitender, ein wirkender, ein schaffender, ein formender Gott ist. Deutlicher hätte Mose es gar nicht beschreiben können. Die Arbeit ist Teil von Gottes Charakter und Wesen. Und weil Gott der absolute Arbeiter ist, darum ist Arbeit auch bedeutungsvoll. Darum hat Arbeit eine Würde. Arbeit ist etwas Gutes. Es ist ehrenhaft, etwas Hohes und nicht etwas Niedriges. Der Mensch, der im Bild Gottes geschaffen ist, er soll auch darin Gott ähnlich sein, dass er arbeitet und nicht faul ist. Dass er tätig ist und nicht träge. Und jede moralisch gute Arbeit, also jede Arbeit, die nicht in sich schon böse ist oder sündig, jede Form notwendiger und nützlicher Arbeit, sie spiegelt etwas von der Arbeit Gottes wider. Zum Beispiel handwerkliche Tätigkeiten, wie ein Zimmermann oder ein Maurer, ein Tischler, ein Metallarbeiter, ein Architekt, ein Ingenieur, ein Stadtplaner, ein Schneider, ein Designer und was es alles gibt in diesem Bereich, es spiegelt doch Gottes kreatives und schöpferisches Wirken wider. Dass Gott jemand ist, der etwas herstellt. Oder all die Arbeiten in der Dienstleistung und Versorgung, die Verarbeitung von Dingen, sie spiegeln doch Gottes erhaltenes Wirken wider. Ob Bauer oder Gärtner, ob Bäcker oder Mechaniker, ob Verkäufer oder Büroangestellter, Maschinenbau, Installateur oder Berater, Politiker oder Klempner. Es dient doch der Erhaltung und der Versorgung. Arbeiten im Rechtswesen, sie spiegeln Gottes schützende und strafendes Handeln wider. Vom Richter bis hin zum Polizisten, vom Anwalt bis zum Gefängniswärter. Der Gesundheits- und Pflegebereich zeigt Gottes barmherziges und rettendes Wirken. Ärzte, Krankenpfleger, Apotheker, Therapeuten und Sanitäter. Lehrberufe, sie zeugen von Gottes offenbarendem Wirken. Lehrer und Forscher, Journalisten und Autoren, Professoren, ja und auch Prediger. Und nicht zu vergessen, die Hausfrau und Mutter, die vermutlich so in fast jede Kategorie einzuordnen ist. In all den unterschiedlichen Weisen ahmt der Mensch in seiner Arbeit die gute Arbeit Gottes nach. Gott ist ein Arbeiter und darum ist der Mensch geschaffen als ein Arbeiter. Hast du jemals daran gedacht, dass deine Arbeit an sich und die Art und Weise, wie du deine Arbeit ausführst, etwas von Gott widerspiegelt? Und darum zweitens, der Mensch ist als Arbeiter geschaffen. Hier zu Beginn des zweiten Kapitels haben wir gelesen, dass es Pflanzen des Feldes gibt, die Gott bewusst von der Arbeit des Menschen abhängig gemacht hat. Die konnten erst wirklich aufsprossen und wachsen und gedeihen durch die Arbeit des Menschen. Der Mensch, er sollte die Pflanzen nutzbar machen. Und im Garten Eden war es die spezifische Aufgabe Adams, den Garten zu bebauen und zu bewahren, wie wir gelesen haben hier in Vers 15. Adam war also eine Art Landwirt oder ein Gärtner. Er sollte mit seinen Händen, mit seiner Kraft arbeiten, den Boden bestellen, die Pflanzen pflegen, bearbeiten, ernten. Richtige Arbeit im Garten Eden, im Paradies. Ja, Adam musste arbeiten, damit er sich ernähren kann. Die Nahrung flog ihm nicht in den Mund. Er musste arbeiten. Er sollte arbeiten. Der Garten Eden war kein Schlaraffenland, was übrigens Land der faulen Affen bedeutet. Nein, der Garten Eden war das Land für Menschen. Für den Menschen, der im Bild Gottes geschaffen wurde. Als ein Mensch, der arbeitet, der produktiv ist, der seine Fähigkeiten einbringt und nutzt. Dabei haben wir letzte Woche beobachtet, dass der Garten Eden offensichtlich das erste Heiligtum Gottes war. Die Stiftshütte und der Tempel in Israel, sie hatten zahlreiche Anklänge an diesen Garten Eden. Und so wie Adams Arbeit beschrieben wird, dass er bebauen und bewahren sollte, so wurde später auch der Dienst der Priester im Heiligtum beschrieben. Hier gibt es eine Verbindung. Nun bedeutet das, Adams Arbeit war nur symbolisch, Gärtnerarbeit? Ist das hier nur ein Bild? Eigentlich war er ein Priester, der bloß mit dem Lob Gottes beschäftigt war, aber noch nicht körperlich arbeiten musste? Nein, es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt. Die Arbeit als Gärtner im Gartenheiligtum Gottes, im Auftrag Gottes, hatte eine priesterliche Würde und Bedeutung. Adam arbeitete zur Ehre Gottes. Adam verherrlichte Gott, indem er 6 Tage arbeitete und am 7. Tag ruhte. Adams Arbeit steht aber sinnbildlich für jede Form der Arbeit. Es geht darum, zu ordnen und zu nutzen, nutzbar zu machen, das, was Gott uns bereitet hat. So wie Gott aus dem Tohu Wabohu, aus der wüsten und leeren Erde, eine sehr gute Welt schuf, so soll der Mensch ordnen und nutzbar machen. Der Mensch soll über die Erde herrschen und sich der Erde untertan machen, nach dem Wort Gottes. Und das bedeutet, aus allen Bereichen einen Nutzen oder einen Wert fördern. Die Dinge und Gegebenheiten dieser Welt zu ordnen und zum Wohl des Lebens dienen zu lassen. Nun, das klingt gut, oder? Ein wenig nach Entdeckergeist und Abenteuerlust. Die Welt untertan machen. Nun wisst ihr, wo es beginnt. Schau mal in dein Schlaf- oder Arbeitszimmer. Wie steht es da mit der Ordnung und dem Nutzen? Schau nicht zuerst in die Ferne. Die Herrschaft über diese Welt, sie besteht aus vielen Tätigkeiten, Arbeitsschritten und Bereichen, in denen du gerade Verantwortung trägst. Es besteht aus lauter kleinen Arbeitsschritten. Und es beginnt da, wo du gerade stehst und wohnst und lebst und arbeitest. Adam sollte das Gartenheiligtum erweitern, ausdehnen auf die ganze Erde. Und wie sollte das geschehen? Nicht durch Magie, sondern durch fleißige, tätige Arbeit. Den Erdboden zu bearbeiten, die Fruchtbarkeit des Feldes zu fördern, umzugraben, zu säen, zu pflügen, Dämme zu bauen, Hügel zu ebnen, Täler zu füllen, Wege zu bahnen. Das Gartenheiligtum sollte ausge- verbreitet werden und so die ganze Erde untertan gemacht werden. Die ganze Erde sollte zu einem Paradies für den Menschen und einem Heiligtum für Gott werden. Ich weiß, für viele scheint der Arbeitsplatz, in denen ihr gerade tätig seid, so gar keinen Bezug zu haben zur Anbetung Gottes. Ja, Adam, er war in einem Gartenheiligtum. Man kann irgendwie verstehen, ja, das war der Auftrag Gottes. Und da, wo er fleißig war, da war eine Verbindung zu Gott. Wie ist das bei unseren Arbeitstätigkeiten, in unserem Beruf, in unserem Job? Nun, ich glaube, wenn wir verstehen, dass Gott uns zur Arbeit geschaffen hat, bekommt jeder Arbeitsplatz eine neue geistliche Bedeutung. Bekommt jede Arbeit an und für sich eine geistliche Relevanz. Und diese Bedeutung, sie findet ihren Anfang im Garten Eden. Gott hat den Menschen geschaffen, etwas zu wirken und nicht nur etwas zu empfangen. Jesus sagte, geben ist seliger als nehmen. Und ist es nicht so? Wir Menschen, wir sind nicht dann am glücklichsten, wenn wir das meiste verbrauchen oder verzehren können, sondern wenn wir etwas bewirken können. Wenn wir Anteil haben können an etwas, was sinnvoll ist, was nützlich ist, was bewegend ist, was etwas verändert zum Guten. Viele Männer, die sich 40 Jahre lang im Büro jeden Tag nach dem Ruhestand gesehnt haben, sie bauen dann, sobald sie in Rente gehen, innerhalb von kurzer Zeit völlig ab. Körperlich und geistig. Weil sie zwar nun Zeit haben, aber ihre Zeit plötzlich so sinnlos scheint. Nun, Arbeit ist gut. Wenn wir arbeiten, und damit meine ich nicht nur berufliche Tätigkeiten, sondern auch häusliche und ehrenamtliche Arbeiten. Wenn wir arbeiten, erfüllen wir einen Sinn, den Gott dem Menschen gegeben hat. Wie kommt es also, dass Arbeit nicht immer schön und freudig und erfüllend ist? Die Sünde hat vieles zerstört. Und jeder von uns weiß davon etwas zu berichten. Oh, die Sünde hat vieles zerstört. Die Folge der Sünde war nicht, dass es überhaupt Arbeit gibt, aber dass die Arbeit mühevoll und schwierig wurde. Das ist eine Folge der Sünde. Ich stelle mir vor dem Sündenfall, da hat alles in der Schöpfung irgendwie der Arbeit von Adam gedient und geholfen. Alles war unterstützend und nicht hinderlich. Doch seit dem Sündenfall gibt es vergebliche Mühe, enttäuschte Erwartungen, schmerzliche Verluste, geplatzte Hoffnungen, geraubten Erfolg, missglückten Einsatz. Ja, das kommt durch die Sünde. Das ist eine Folge der Sünde, dieser Abkehr von dem guten Gott. Du arbeitest vielleicht unter einem launischen Chef, der es dir schwer macht, mit Freude zu arbeiten. Du arbeitest vielleicht mit frechen und spöttischen Mitarbeitern, die durch ihr Reden auch dich verletzen. Du arbeitest vielleicht mit undankbaren Kunden, die nicht wertschätzen, was du getan hast und was du alles geleistet hast. Die Sünde hat Arbeit nicht geschaffen. Aber es hat definitiv dafür gesorgt, dass Arbeit manchmal frustrierend und scheinbar so bedeutungslos ist. Bis ins Mittelalter hinein war das deutsche Wort Arbeit gleichbedeutend mit Mühsal, Last oder Plage. Da war überhaupt nichts Positives dran. Arbeit, das war Mühsal. Aber Martin Luther, er hat in der Bibel erkannt, dass die Arbeit an sich wertvoll ist und einen großen Nutzen und eine Würde hat. Nicht nur Priester und Mönche tun gute Arbeit, sondern alle Gläubigen dienen Gott mit ihrer beruflichen Tätigkeit. Alles, was im Glauben verrichtet wird, ist würdevoll. Wisst ihr, warum die regelmäßige Arbeitstätigkeit bei uns Beruf heißt? Das Wort Beruf wurde erst in der Reformationszeit erfunden. Es soll damit ausgedrückt werden, du kannst mit deiner Arbeit die Berufung Gottes in deinem Leben erfüllen. Deine Arbeit ist eine Berufung von Gott. Gott beruft dich nur zum Heil in Christus. Und er beruft schon gar nicht nur zur Tätigkeit als Mönch oder als Papst. Was übrigens die Bibel nicht erwähnt. Nein, er beruft zur nützlichen Tätigkeit auch in dieser Welt. Mit dem Beruf sollen wir Gott alltäglich in dieser Welt dienen. Und das Wort Beruf soll uns daran erinnern, wir können hier arbeiten für Gott. Wir können der Berufung Gottes folgen, indem wir tätig sind in alltäglichem Arbeiten in dieser Welt. Und diese Wiederentdeckung der biblischen Lehre der Arbeit hat die ganze westliche Welt geprägt. Und sie hat unter den Ländern, die besonders durch die Reformation beeinflusst wurden, eine völlig neue Haltung und Moral der Arbeit erzeugt. Eine völlig neue Einstellung zur Arbeit. Etwas, was die westliche Welt über Jahrhunderte geprägt und gefördert hat und bis heute sichtbar ist. Wir können Gott dienen, indem wir das Feld bestellen. Wir können Gott dienen, indem wir Metall bearbeiten. Wir können Gott dienen, indem wir Handel treiben und dergleichen. Das hat eine Gesellschaft revolutioniert. Was für eine hohe und würdige Sache ist die Arbeit? Es ist ja auch eine Form des Gottesdienstes, wenn ich meine Arbeit im Glauben an Gott verrichten kann. Darum, wie sollen wir nun arbeiten? Ich möchte drei Hinweise geben. Arbeite versichert. Arbeite versichert. Damit meine ich nicht eine Unfallversicherung oder einen Rechtsschutz, sondern die Bibel, sie gibt uns eine kostbare Zusage, eine Vergewisserung, eine Versicherung durch das Wort Gottes. Deine Arbeit ist nicht vergebens, wenn du an Christus glaubst. Sei versichert, wenn du an Christus glaubst, ist deine Mühe nicht vergebens. 1. Korinther 15, Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Vielleicht läuft es in der Firma, in der du arbeitest, nicht gut. Der Chef ist nur am Nörgeln. Und du denkst, wozu mache ich das eigentlich alles? Ist doch eh alles sinnlos. All meine Arbeit, sie ist doch vergebens. Was für einen Zweck hat es schon? Was bewirke ich schon? Wisst ihr, als Jesus am Kreuz hing, da dachten viele so. Wir dachten, er wäre ein Prophet Gottes. Wir dachten, er würde das Volk retten. Und jetzt hängt er wie ein Verbrecher am Kreuz und stirbt. War alle unsere Hoffnung vergebens? Ja, Jesaja, er weissagt sogar, dass Jesus selbst solche Gefühle kannte. In Jesaja 49, Vers 4 wird von diesem Gottesknecht geweissagt, von Christus, der kommen wird. Und er sagt, ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergebens und für nichts meine Kraft verbraucht. Genauso wirkte es doch am Kreuz von Golgatha. War alles umsonst? Jesus ist Mensch geworden. Er hat gearbeitet. Er hat den Willen des Vaters getan. Er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für viele. Und wer die Jesaja-Stelle mal weiterliest, weiß, Gott sagt, ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Du sollst ein Heiland, ein Retter werden. Nicht nur für eine Nation, sondern für die Welt. Durch die Sünde taugten unsere besten Arbeiten nichts vor Gott. Unsere größten Werke waren wertlos in Gottes Augen. Durch die Sünde. Die Sünde, sie hat nicht nur die Arbeitsbedingungen erschwert, sie hat unsere Arbeit nutzlos gemacht in den Augen Gottes. Wertlos vor dem Thron und Richterstuhl Gottes. Aber Jesu Werk im Leben und im Sterben war wertvoll und nützlich. Er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und Gott hat bestätigt, Christi Werk auf dieser Erde war ein Erlösungswerk, ein Rettungswerk. Durch seinen Tod am Kreuz können wir Vergebung erfahren für all unsere Untauglichkeit und verkehrte und fehlgeleitete und selbstsüchtige Mühe und Arbeit. Kurz vor seinem Tod konnte Jesus zum Vater beten, Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Das Werk ist vollbracht, die Arbeit ist getan. Ja, am Kreuz rief er aus, es ist vollbracht. Jesus hat Menschen durch sein Erlösungswerk wieder mit Gott versöhnt. Wieder mit Gott verbunden. Durch Jesus können wir im Glauben an Gott leben. Und durch Jesus ist nichts mehr in unserem Leben vergeblich oder sinnlos oder wertlos. Egal wie viel Geld du verdienst, egal wie bekannt dein Name ist in deiner Firma, egal wie viel Einfluss du hast mit deiner Arbeit, da wo Gott dich befähigt hat und du deine Gaben im Glauben an Gott einbringst, da ist deine Arbeit und all deine Mühe nicht vergebens. Sie verändert deinen Charakter. Sie gibt ein Zeugnis vor den Menschen. Sie lobt Gott, deinen Schöpfer, der dir deine Fähigkeiten und Gaben gegeben hat. Egal, ob du mit den Händen oder mit dem Kopf auf dem Feld oder am Schreibtisch arbeitest, deine Arbeit ist nicht vergebens. Warum? Durch das Werk Christi. Ohne Glauben an Christus ist dieses Leben und alle Mühe darauf wertlos. Dann ist die einzige Einstellung, die sinnvoll ist, lasst uns essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Aber wer an Christus glaubt und an sein vollbrachtes Werk, dessen Mühe ist nicht vergebens. Deine Mühe ist nicht vergeblich, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Christus hat sein Werk vollendet und er wird dein Ende und Erbe vollkommen machen, wenn du dich ihm anvertraust. Arbeite versichert Arbeite, wirke, strenge dich an, setze dich ein in diesem Leben mit der Versicherung des Glaubens. Das, was ich tue, das tue ich, weil Gott mich begabt hat und ich tue es im Glauben daran, dass Christus mein Leben in seiner Hand hält und zu einem Ziel führen wird. Christus hat alles gewirkt. Durch sein Werk darf ich zur Freude Gottes nun wirken und es ist nicht vergebens. Vertraue dich Christus an und arbeite versichert. Und zweitens, arbeite fleißig. Die Bibel hat einiges zu sagen über die Weise, wie wir Menschen arbeiten sollten. Salomo warnt in den Sprüchen vielfältig vor Faulheit. Und die Sprüche sind voll davon, was Arbeitsmoral bedeutet, wie unsere Einstellung zur Arbeit sein sollte. Sprüche 13, Vers 4. Gierig ist die Seele des Faulen, doch ist nichts da. Aber die Seele der Fleißigen wird reichlich gesättigt. Oder Sprüche 15, Vers 19. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke. Erinnert an diesen Fluch voller Hindernisse. Aber der Pfad der Aufrichtigen, der ist gebahnt. Salomo, er ruft uns auf zum Fleiß. Der Apostel Paulus, er schreibt den Christen in Thessaloniki, dass wer nicht arbeiten will, übrigens, hier geht es nicht darum, wer nicht arbeiten kann aus gesundheitlichen Gründen oder wer seine Arbeit verloren hat. Hier, er schreibt in 1. Thessalonicher, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Wer eine Einstellung zur Arbeit hat, das will ich nicht, der soll auf der anderen Seite auch nicht die guten Gaben genießen, die Gott dafür gibt. Wer nicht arbeitet, den nennt Paulus unordentlich. Er lebt unordentlich. Er gibt ein schlechtes Zeugnis vor den Menschen ab. Er lebt nicht so, wie es der Ordnung Gottes entspricht. Wer nicht bereit ist, für seine Familie zu sorgen, und dazu gehört die Arbeit, den nennt der Apostel in 1. Timotheus 5 schlimmer als einen Ungläubigen. Jemand, der den Glauben verleugnet. Arbeite fleißig. Nicht nur in den Dingen, die dir gefallen, wo du so mit Leidenschaft dabei sein kannst, sondern gerade auch in den Arbeiten, die Mühe und Schwierigkeiten bereiten. Arbeite fleißig. Sei treu und eifrig in jeder Arbeit, die dir aufgetragen wird. Nicht umsonst erwähnt Jesus in den Gleichnissen von den Talenten, dass es schon darauf ankommt, in diesem Leben im Geringen und über Weniges treu zu sein. Nun, Gott hat dir Gaben und Fähigkeiten gegeben, die du einsetzen sollst. Arbeite fleißig, sei treu, wenn es auch noch so gering ist. Das erste Zeugnis, welches du als Christ an deinem Arbeitsplatz gibst, ist nicht, dass du in der Pause die Bibel liest oder dass du vor dem Essen die Hände faltest. Das erste Zeugnis, das du gibst, ist, wie arbeitest du? Wie arbeitest du? Bist du ein verlässlicher, ein zuverlässiger, ein fleißiger Arbeiter? Wenn wir Gott für das tägliche Brot danken, dann wissen wir, Gott hat die Pflanzen gemacht. Er hat das Korn wachsen lassen. Er hat uns Arbeit geschenkt, dass wir Brot kaufen können und so weiter. Und darum danken wir Gott für die Speise, die er uns gibt. Aber ist dir bewusst, dass Gott dich so tagtäglich versorgt? Nicht indem jeden Morgen Raben an dein Fenster klopfen und dir Fleisch und Brot bringen? Wie bei Elia am Bach Krit? Nein, wie versorgt Gott dich, sodass du mit Recht vor der Mahlzeit Gott danken kannst? Gott sorgt für gewöhnlich durch fleißige Arbeit von Menschen. Gott versorgt dich tagtäglich durch fleißige Arbeit von anderen Menschen. Er erhält und gebraucht in seiner göttlichen Kraft, aber er gebraucht das Mittel fleißiger Arbeit. Wenn du deine Gaben einbringst, indem du Kleidung produzierst, indem du das Feld bestellst, indem du Verwundete behandelst, indem du Kinder versorgst und ernährst, dann nimmst du teil an Gottes Wirken in dieser Welt. Dann hast du Anteil an dem Wirken Gottes in dieser Welt. Gott sendet nicht nur Prediger in diese Welt, um das Evangelium zu geben. Er sendet auch Ärzte, um Linderung zu geben. Er sendet Lehrer, um Erkenntnis zu geben. Er sendet Bauer und Bäckern, um Brot zu geben und so weiter. Gott wirkt. Und wir müssen verstehen, dass Arbeit ein Teil davon ist, von dieser ehrenhaften und würdevollen und wertvollen und nützlichen Tätigkeit Gottes. Wir dürfen Anteil daran haben. Ja, du hast Anteil daran, wenn du fleißig bist in deiner Arbeit. Luther erkannte, fleißig und hingegeben zu arbeiten, wo auch immer wir unseren Beruf mit gutem Gewissen ausführen können, es gehört zur Nächstenliebe. Wir dienen anderen Menschen damit. Es gehört zum Gebot der Nächstenliebe. Es geht nicht nur darum, dass ich am Ende des Monats ein Gehalt auf mein Konto überwiesen wird. Schau einmal ein bisschen über diese Grenzen hinaus. Deine Arbeit dient anderen Menschen. Deine Arbeit dient einer Gesellschaft, einem Volk, einem Land. Und Gott gebraucht dich und deine Arbeit, um andere Menschen zu segnen. Sollte das unsere Arbeitseinstellung beeinflussen? Oh ja, ich denke schon. Sollte sichtbar werden, ob ein Christ arbeitet oder ein Ungläubiger? Oh ja, ich denke schon. Ein Ungläubiger und ein Christ, die können die gleiche Arbeit tun. Aber sie sollten es mit einer anderen Einstellung tun. Als Christ hast du viel Grund, fleißiger zu arbeiten. Du hast eine ganz andere Begründung. Und zuletzt, arbeite ehrenvoll. Arbeit ist ehrenvoll, wenn wir verstehen, dass jede Arbeit Gott ehren und anbeten soll. Den Kolossern schreibt Paulus in Kolosser 3, Vers 23, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Jesus. Warum arbeitest du, wie du arbeitest? Um deinem Chef zu gefallen oder um Gott zu gefallen? Nun, dein Chef kann dich enttäuschen. Er kann all deine Mühe nicht verdienen. Aber Gott verdient sie. Gott verdient deine Arbeit. Ein Christ, der ein fauler Arbeiter ist, der schadet wahrscheinlich seinem Chef und auch der Firma wirtschaftlich. Aber viel wichtiger ist, er verunehrt und beleidigt Gott damit. Sehe deinen Beruf als Berufung und Dienst von und für Gott. Wo auch immer du gerade dein Geld verdienst, wo du deine Fähigkeiten einbringen kannst. Nun, das heißt nicht, dass du für immer in einem denselben Beruf bleiben musst, den du gerade ausübst. Aber für die Zeit, die du ihn ausübst, diene dem Herrn. Und wenn du dich vorbereitest auf einen Beruf, in einer Ausbildung bist oder in der Schule bist, lerne für den Herrn. Deine Arbeit und deine Mühe und dein Eifer und dein Fleiß, es ist ein Mittel des Lobpreises. Und ja, es ist eine würdige Sache zu arbeiten. Arbeite ehrenvoll und gebe niemanden Grund, über dich als Christen zu spotten, weil du faul bist. Vielleicht denkst du, Nathanael, du hast keine Ahnung, unter welchen Bedingungen ich arbeiten muss. Du hast keine Ahnung, wie die Mitarbeiter mit mir umgehen. Du hast keine Ahnung, was für einen schwierigen Chef ich habe. Für den Betrieb arbeite ich keine Sekunde mehr, als ich unbedingt muss. Ich rühre nicht meinen kleinen Finger, wenn ich nicht dazu gezwungen werde. Lies einmal den Kontext von Kolosser 3. Paulus spricht hier zu Sklaven. Nun, wie schlimm sind unsere Arbeitsbedingungen? Und diesen Sklaven sagt Paulus, dient mit eurer Arbeit dem Herrn. Arbeite ehrenvoll. Das heißt, ehre Gott mit deiner Arbeit. Ja, wir sollen uns einsetzen für bessere Arbeitsbedingungen. Selbstverständlich. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Selbstverständlich. Aber prüfe deine Arbeitsmoral. Prüfe deine Einstellung zur Arbeit. Wehre der Trägheit auf der Arbeit. Sondern verstehe, Gott wird geehrt, wenn du auf der Arbeit, im Glauben, für Gott arbeitest. Gott wird geehrt, wenn du mit dem Ziel wirkst, Gott zu gefallen und nicht Menschen. Gott wird geehrt, wenn du ehrlich bist, auch wenn dir scheinbar dadurch ein Nachteil entsteht. Gott wird geehrt, wenn du deine Vorgesetzten mit Achtung vor ihrer Position begegnest. Gott wird geehrt, wenn du deine Kollegen freundlich und respektvoll behandelst. Gott wird geehrt, wenn du Betrug und unmoralisches Verhalten aufdeckst. Gott wird geehrt, wenn du auch auf Klagen und Murren verzichtest, auch in schwierigen Phasen. Gott wird geehrt, wenn du die Arbeit und das Geld nicht zu deinem Götzen machst. Gott wird geehrt, wenn du gewissenhaft für die Zukunft planst und vorsorgst. Gott wird geehrt, wenn du trotzdem Gott vertraust, dass er dir heute geben wird, was du bedarfst. Gott wird geehrt, wenn du einfach lebst und freigebig bist. Das heißt, wenn du merkst, das Geld, was ich verdiene, ich will es auch nutzen für das Werk des Herrn. Und Gott wird geehrt, wenn du am Tag des Herrn von deiner Arbeit ruhst, um die Kraft zu sammeln, den Herrn in deiner Arbeitswoche in allem zu ehren. Dazu segne und helfe uns Gott. Amen.